Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die Recap-Folge für Woche 3 in der NFL. Und mein Gott, was war das für eine wilde Woche. Wir hatten echt einige Upsets und einige heftige Enttäuschungen. Darüber wird zu sprechen sein und das werden wir in der gewohnten Manier für die Recap-Folge tun. Enttäuschung ist nämlich auch schon eine sehr gute Überleitung. Wir kommen zum Peterman für Woche 3 und den ersten Kandidaten für den Peterman, den bringt traditionell Tom mit.
Moin Leute, ich melde mich hier straight out of Duisburg aus dem Auto. Ich weiß nicht, ob es halt könnte sein, aber ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch auch diese Woche so ein bisschen meine Eindrücke zu schildern. Und wir fangen natürlich wie immer mit dem silbernen Peterman. Der geht für mich an die Miami Dolphins. Die Miami Dolphins, also man kann das ja nicht nur begründen damit, dass Tua einfach raus ist, weil vor allem wenn man sagt, dass Tua nur ein mittelmäßiger Quarterback der Liga ist. Über seine Zukunft müssen wir natürlich auch noch sprechen, habt ihr an Tim und Finn natürlich auch schon gemacht, aber ja, 3-24 gegen die Seattle Seahawks, das ist schon echt dürftig, vor allem wenn man bedenkt, dass die beste Passing Offense letztes Jahr in der gesamten Liga hatten. Ja, also dann wenn dann Tour raus ist und dann auf einmal ich habe es mir extra nochmal angeguckt und ich weiß nicht, also Skylar Thompson, Tim Boyle und auch Tyler Huntley, falls er dann jetzt endlich immer irgendwann spielen kann. Ich weiß nicht, das sind ja nicht die Lösungen. Ich meine, es gibt viele Teams, die dann einfach mal ein bisschen Glück haben mit einem Second Quarterback. Ich meine, mein Team ist eins davon. Ich muss mich natürlich gleich im Green Bay Take noch auf jeden Fall mal bei Malik Willis bedanken. Hätte ich nicht erwartet. Aber Tyreek Hill am Ende, 3 Receptions für 40 Yards. Das ist, Jalen Waddle hat 4 Receptions für 26 Yards. Und auch ein Devin A-Chain läuft dann am Ende, wie viel hat er am Ende? 30 Yards gehabt. Das ist offensiv absolut gar nichts gewesen. Ich meine, 3 Punkte sprechen alleine schon für sich. Und die Seahawks scheinen gut zu sein, aber sind die wirklich so gut? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das wird sich dann eher in den nächsten Wochen zeigen. Aber die Dolphins, die Offense, da ist sehr viel Sand im Getriebe. Das ist nicht nur Sand. Finn hat mal eine Folge Steine im Getriebe gesagt. Und ich glaube, das ist der richtige Terminus dafür oder der richtige Satz dafür. Die haben richtig, richtig viele Steine im Getriebe. Und wenn eine Offense von Mike McDaniel nicht richtig funktioniert, dann könnte es echt, wenn es noch ein bisschen länger dauert, echt eine schlimme Saison werden. Aber ich glaube, jetzt aus den letzten beiden Wochen, das könnten auch vielleicht 2 Eintagsfliegen gewesen sein. Aber ja, das wird sich jetzt erstmal zeigen, wie gut sind die Dolphins ohne einen Quarterback. Und vor allem, vielleicht würden sich, also die haben ja schon Teile Handy geholt, aber vielleicht sollten sie sich nochmal auf dem Markt umschauen, ob es da nicht bessere Lösungen gibt.
Und nach Toms Kandidaten geht es genauso traditionell weiter mit dem Kandidaten von Finn.
Mein silberner Peterman geht an die Dallas Cowboys. Nach der 28-25 Niederlage gegen die Baltimore Ravens. Wir haben im Vorhinein darüber gesprochen, dass das der Krisenbowl ist, mehr oder weniger. Und wer das Spiel eben verliert, der, da sieht es, ich will nicht sagen, sieht es nicht gut aus, weil die Cowboys immer noch auch einen Sieg haben. Aber nach der Niederlage in der Woche zuvor war es bei den Cowboys ja schon so ein bisschen ungemütlich und sieht das Ganze jetzt auch nicht zwingend anders aus. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass die Cowboys bis ins vierte Viertel mit 28-6 hinten gelegen haben, um dann eben nochmal in der letzten Viertelstunde aufzuholen, auf 3 Punkte ranzukommen und dann sogar noch die Chance zu haben, theoretisch das Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz sind die Cowboys jetzt 1-2. Man hat in der ersten Halbzeit insbesondere CeeDee Lamb relativ viel unzufrieden da rumtanzen sehen. Mit Dak Prescott gab es da ein paar intensivere Gespräche, würde ich es auch mal nennen, an der Sideline. Hat am Ende auch nur 67 Yards bei 4 Catches. Das war in der Vergangenheit schon mal anders. Und die Cowboys müssen jetzt aufpassen, dass sie so langsam ja die Siege einfahren. Jetzt geht es gegen die Giants, die jetzt auch den ersten Sieg eingefahren haben. Klar, es ist jetzt noch nicht zu spät, um jetzt mit einer Siegesserie anzufangen. Aber mit einem 1-2 in die Saison zu starten, ist, glaube ich, nicht das, was die Cowboys sich vorgestellt haben. Was halt vielleicht so ein bisschen die Stimmung besänftigt, ist halt, wie gesagt, diese Aufholjagd im vierten Viertel, weil wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, da jetzt Holland in Not. Nachdem man ja gegen die Saints zuvor schon untergegangen ist mit 44-19, wenn man da jetzt auch noch deutlich gegen die Ravens verloren hätte, dann sähe das ganz übel aus. Mit den 3 Punkten Differenz, ja, ist das jetzt auf den ersten Blick zumindest vom Ergebnis her erstmal verkraftbar. Aber ja, definitiv gibt es dann dort jetzt einige Punkte in den kommenden Tagen und Wochen, die sicherlich angegangen werden müssen, um eben zu verhindern, dass die Saison jetzt zu einer Katastrophe gerät.
Und dann kommen wir auch schon zu meinem Kandidaten für den silbernen Peterman. Mein Kandidat sind die Jacksonville Jaguars. Die enttäuschen mich bisher richtig in dieser Saison. Jetzt auch der absolute Tiefpunkt erreicht mit einer 10:47 Niederlage im Monday Night Football bei den Buffalo Bills. Man ist saisonübergreifend in den letzten 8 Spielen 0 und 8 im Rekord, hat damit letztes Jahr sicher geglaubte Playoffs verspielt und in diesem Jahr macht man sich damit auch nicht gerade, bringt man sich da nicht in eine gute Position für die Playoffs. Trevor Lawrence nach der Vertragsverlängerung bisher absolut schwach. Heute auch gestern 21 von 38 Pässen an den Mann gebracht für 178 Yards, ein Touchdown, eine Interception, aber halt auch 5-mal gesackt worden. Da kann er nicht wirklich alleine was dafür, aber das ist halt viel zu viel. Keiner der Receiver kommt über 100 Yards gestern, kein Sack von der Defense, keine Interception. Unterm Strich muss man sagen, mit dem Auftritt unterstreichen die Jaguars einfach eine Erkenntnis: Sie sind kein Playoff-Team. Und man hatte vor der Saison wahrscheinlich bei einigen gehofft, dass sie eins sind. Deswegen landen sie bei mir auf dem silbernen Peterman. Und dann kommen wir direkt als nächstes zum goldenen Brady. Und den ersten goldenen Brady präsentiert euch Finn.
Ja, mein goldener Brady diese Woche geht dann ein Spieler der Carolina Panthers. Dass man das sagen kann, hätte man jetzt auch nicht erwartet, noch zwingend vor einer Woche. Und zwar an Andy Dalton. Ja, Veteranen-Quarterback, der bekanntermaßen für Bryce Young reingekommen ist und ja, als Starter übernommen hat. Ja, letztlich in der Hoffnung, dass die Panthers eine funktionale Offense einfach nur aufs Feld bekommen. Und was Andy Dalton da halt auf den Platz gebracht hat, war eine herausragende Leistung. Geht am Ende mit 26 für 7 von 37 Attempts raus für 319 Yards und 3 Touchdowns. Ist damit auch der erste Quarterback dieser Saison, der über 300 Passing Yards und 3 Touchdowns wirft. Am dritten Spieltag Andy Dalton, wenn man das vor der Saison jemandem erzählt hätte, der hätte da wahrscheinlich auch mit dem Kopf geschüttelt. Und ja, Andy Dalton eben dann logischerweise auch großer Anteilseigner am 36-22-Sieg gegen die Las Vegas Raiders, die sich da allerdings auch nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben, dann da ja auch im Anschluss noch ein paar interne Probleme aufzubereiten haben, wie man ja dann auch an der PK von Antonio Pierce, dem Head Coach, gesehen hat. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Bryce Young hier irgendwie erwähne, aber habe es dann doch gelassen, weil der Junge, der ist genug in der Öffentlichkeit und hat, glaube ich, genug Probleme im Moment mit seiner Leistung, mit seinem Selbstvertrauen. Deswegen muss man da jetzt nicht noch weiter auf ihm herumhacken. Spricht natürlich aber auch nicht für ihn, dass Andy Dalton jetzt eine gute Leistung gezeigt hat. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch das, was die Panthers sich davon versprochen haben, den Quarterback-Tausch eben vorzunehmen, dass man Bryce Young jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt und ja, ihn jetzt von außen ein bisschen beobachten lässt, dem wieder sein Selbstvertrauen sich zurückholen lässt, vielleicht im Training. Und damit wären dann, glaube ich, alle Seiten ganz, ganz gut bedient.
Nachdem wir jetzt Finns Kandidaten gehört haben, machen wir direkt weiter mit dem goldenen Brady-Kandidaten von Tom.
Und auch den goldenen Brady bekommt ihr von mir hier live aus Duisburg. Malik Nabers. Ich meine, ich sage das nicht nur für diese Woche. Er hat zwar 2 Touchdowns gefangen und 78 Yards bei 8 Receptions gegen die Cleveland Browns und auch sein Team zum Sieg geführt, aber der Award geht eigentlich stellvertretend für die letzten 3 Wochen schon. Für mich ist es im Moment der beste Rookie. Ich weiß nicht, ob ich meine Victory Lap schon drehen kann, weil ich der Einzige war, der Malik Nabers hatte als Offensive Rookie. Ich glaube, dazu ist es noch deutlich zu früh, aber der Start in die Saison ist super. Ich meine, 66 Yards, 127 Yards, 78 Yards. Die Giants haben 2 Spiele... die stehen 1-2, ne? Stimmt. Ich glaub, oder stehen die 2? Nee, 1-2. Die müssten die ersten beiden verloren haben. Die haben doch gegen Washington verloren, ohne dass die... steht 1-2. Gerade kurz vergessen. Aber trotzdem, Malik Nabers ist... Oder die Giants sehen erstmal besser aus, als man dachte. Und Malik Nabers ist natürlich auch ein Grund dafür. Jetzt insgesamt schon 3 Touchdowns nach 3 Spielen. Er ist die Nummer 1 Anspielstation, die ein Team ohne einen richtigen Top-Receiver gebraucht hat. Und Malik Nabers ist wirklich genau das, was ich mir erhofft habe, als ich ihm auf dem College-Tape schon so ein paar Sachen erkannt habe. Und er transformiert das ziemlich gut in die Liga. Viele haben ein paar Problemchen im ersten Jahr. Malik Nabers kommt in die Liga und ist schon wirklich genau der dominante Receiver, der das auch im College war. Und deswegen Malik Nabers für mich der goldene Brady, stellvertretend für die letzten 3 Wochen.
Und nach Toms Brady-Kandidaten kommt mein Brady-Kandidat. Mein Brady-Kandidat ist Jaden Daniels, der Rookie-Quarterback der Washington Commanders. Der hat ein wirklich starkes Spiel beim 38-33 Sieg der Commanders im zweiten Monday Night Football Game bei den Cincinnati Bengals. Daniels kommt auf 21 von 23 angebrachten Pässen für 254 Yards, 2 Touchdowns, 11 Yards per Attempt. Damit auch 13 First Downs erworfen, extrem starke Zahlen, aber auch auf dem Boden, da ist man ja von ihm auch schon Gutes gewöhnt gewesen bisher in der Saison, aber das hat er sich auch beibehalten, 12 Runs für 39 Yards und 5 First Downs, das sind richtig gute Zahlen, das sah richtig gut gestern aus von der Commanders Offense. Jaden Daniels hatte, wie einige andere Rookie Quarterbacks auch an dem Wochenende, wir kommen ja nachher noch zu einem, ein sehr gutes Wochenende und landet deswegen hier in der Verlosung. Und dann kommen wir zum Recap auf die Spiele unserer Teams. Und das war eine gute Woche, so viel kann ich vorwegnehmen für uns drei hier im Podcast. 3 Siege, 3 sehr klare und deutliche Siege. Und über den ersten Sieg spricht Finn mit den Minnesota Vikings. Die hatten nämlich die Houston Texans zu Gast.
Ja, die Minnesota Vikings. Ich bin ganz hin und weg, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kenne ich gar nicht. Die Vikings gewinnen mit 34-7 gegen die Houston Texans und feiern damit den dritten Sieg im dritten Spiel, sind somit 3-0 und haben jetzt nach den 49ers den nächsten Contender bezwungen, die Texans sogar weggeklatscht, wenn man sich das Ergebnis anguckt, mit 27 Punkten der Differenz. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich da auf jeden Fall nicht mitgerechnet habe, wie die Saison bisher aussieht. Klar, als Fan ist man irgendwo immer so ein bisschen optimistisch. Auch war ich halt nicht so pessimistisch wie viele Externe, was Sam Darnold angeht. Aber man kann jetzt nicht, oder ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich vorhergesehen habe, dass der die Offense anführt, als wäre er halt ein Veteraner, Starting Quarterback, der halt über Jahre jetzt schon Leistung bringt. Das natürlich nicht, das wäre auch gelogen, wenn dem so wäre, aber Sam Darnold macht richtig gute Spiele, auch wieder gegen die Texans, 4 Touchdowns, keine Interception bei 181 Passing Yards, hat das Game vernünftig runtergespielt, hat insbesondere beim dritten Touchdown Pass auf Jalen Naylor, der im Übrigen seinen dritten Touchdown Pass im dritten Spiel auch gefangen hat, einen richtig, richtig guten Ball geworfen. Sieht unter Druck gut aus und mit den beiden Tackles bei den Vikings, Darius Thor und O'Neill, die Will Anderson und Daniel Hunter relativ gut im Schach gehalten haben. Klar, das funktioniert nicht, das ist nicht möglich, aber verhältnismäßig relativ gut im Griff gehabt haben. Da sah Sam Darnold auch wieder gut aus unter Druck, ruhig in der Pocket geblieben, sich gut in der Pocket bewegt, teilweise auch aus dem Druck dann selber befreit. Deswegen muss ich da an der Stelle sagen, dass ich hochzufrieden bin. Running Game sah wieder gut aus. Aaron Jones, 19 Carries, 102 Yards. Hat dann auch in der Luft noch viel gemacht, unter anderem auch einen Touchdown-Pass gefangen. Jefferson mit 6 Catches für 81 Yards und einen Touchdown. Hat dann in der zweiten Halbzeit untypischerweise 2 Bälle gedroppt. Kam dann nach dem Spiel aus, dass er irgendwie was an der Hand gehabt hat. Nach dem Tackling von Darius Stingley. Ist aber nichts, was irgendwie gravierend ist. wo man sich Sorgen machen muss. Erklärt vielleicht aber, warum er halt eben zwei relativ, waren jetzt keine einfachen Pässe, aber halt Pässe, die man oder von denen man erwarten kann, dass Justin Jefferson die fängt, die hat er eben fallen lassen. Defensiv, nächste herausragende Performance, CJ Stroud, das ganze Spiel über eigentlich, ja, so ein bisschen verwirrt, kann man sagen, mit einem Touchdown und zwei Interceptions geht er am Ende aus dem Spiel heraus. Stephon Diggs mit 10 Catches für 94 Yards, gerade aber davon auch relativ viele dann halt, als das Spiel schon längst entschieden war und die dann nicht mehr groß ins Gewicht gefallen sind. Was bei den Vikings herausragend funktioniert, war die Run Defense. Cam Akers mit 9 Carries nur für 21 Yards. Generell sind die Texans insgesamt nur für 38 Yards gelaufen und das spricht für die Vikings Run Defense auf jeden Fall. Was man fairerweise dazu sagen muss, ist, dass die Texans relativ viel auch in Passing-Situationen waren. Alleine weil viele Flaggen sich immer mal wieder in, ja, in die Offense eingemischt haben. Gerade in einem Drive in der ersten Halbzeit war es auffällig, wo, glaube ich, vier Flaggen hintereinander geflogen sind. Am Ende stehen 11 Flaggen für 88 Yards bei den Texans zu Buche. Kamen da in der Lautstärke des US Bank Stadiums so nicht so gut klar, scheinbar. Nee, aber ja, ist dann sicherlich ein Indiz dafür, dass halt auch relativ viel gepasst werden musste. Am Ende CJ Stroud mit 215 Passing Yards. Davis Mills dann noch mit 79, der kam ja dann am Ende rein für den letzten Drive, wo das Spiel dann auch schon entschieden war. Deswegen, ja, quasi Garbage Time, wo die Vikings dann aber nichtsdestotrotz auch noch einen Touchdown verhindert haben in der Red Zone. Deswegen, ja, Vikings, sehr, sehr stark, herausragende Leistung und jetzt geht's gegen die Packers und da bin ich dann gespannt, ob die Leistung auch so aufrechterhalten werden kann.
Und nachdem Finn jetzt die MVP-gleiche Performance von Sam Darnold eingeordnet hat und die Vikings jetzt 3 und 0 stehen, kommt Tom und spricht darüber, warum Malik Willis einem Sam Darnold vielleicht den MVP streitig machen kann, vielleicht aber auch nicht. Wir gucken auf das Spiel der Green Bay Packers bei den Tennessee Titans.
Die Green Bay Packers gewinnen mit 30 zu 14 bei den Tennessee Titans. Habe ich vorm Spiel nicht so erwartet, muss ich sagen. Und Malik Willis, meine Fresse, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war nicht familiar with deinem Game. Das war unglaublich gut. Schon das erste Spiel von ihm war überdurchschnittlich von dem, was ich erwartet habe. Und jetzt das zweite. Das war unglaublich gut. Der erste Drive mit was für Würfen, super platziert, wirklich, Ball ist schnell rausgegangen. Vor allem dieser eine auf Christian Watson in der zweiten Halbzeit. Dieser dritte, das war glaube ich dritter und 18 und der bringt den Pass punktgenau in ein kleines Fenster an. Dann der zweite Drive, der leider nur im Field Goal geendet ist, den bringen wir nur wegen Malik Willis aufs Board, weil er die Beine in die Hand genommen hat und selber sich First Downs erlaufen hat und wirklich 13 von 19 angekommen, 202 Yards, ist jetzt nichts Krasses, aber wie er die gemacht hat, wirklich unglaublich gut. Keine Interception, ich meine ein, zweimal ist er blöderweise ziemlich blöd in den Sack reingelaufen. Den würde ich gar nicht mal der O-Line zuschieben, aber das ist halt immer noch Malik Willis und ich glaube, das muss man ihm dann irgendwo verzeihen, aber dann auch diese Rushing Ability, 6 Attempts, 73 Yards, einen Touchdown dabei, das war unglaublich gut. Ich kann es nicht anders sagen. Emmanuel Wilson müssen wir herausheben für diesen einen Touchdown-Run. Josh Jacobs, nicht sein bestes Spiel gehabt, aber auch er hat dazu beigetragen. Jaden Reed, mein Gott, Supermensch, ey. Ich liebe den Mann. Richtig gut, richtig gutes Spiel gehabt. Christian Watson, gutes Spiel gehabt. Tucker Kraft, einen richtig geilen Catch gehabt, wo er noch zwei, drei Tackles aussteigen lassen hat. Ich war echt sehr, sehr zufrieden, als ich mir das Spiel angeguckt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht live sehen können, weil ich beim ELF-Finale war, aber dazu ein anderes Mal. Und wenn wir in die Defense gucken, wieder Jay Alexander, wieder Xavier McKinney, wir haben da ein gutes Tandem gefunden, was zwei gute Ballerhawks sind. Und ja, Jeff Heflin, man muss ihm sagen, endlich haben wir einen Defensive Coordinator, der wirklich zu Takeaways kommt, der uns den Ball beschert und ich bin super zufrieden damit. Also, die Defense gefällt mir super. Und was ich noch sagen muss: ein Eye-Test. Also, jetzt nicht, ich habe jetzt noch keine Bewertung angeguckt von PFF oder whatever. Aber Quay Walker hatte bei mir im Eye-Test, was ich gesehen habe, dann in 40, ein unglaublich gutes Spiel. Und das kann Quay Walker mal super gebrauchen. Auch ein Lucas Van Ness hatte einen guten Sack. Preston Smith 2 Sacks. Devonta Wyatt 2 Sacks. Aber Quay Walker ist bei mir ziemlich gut rausgestochen in der Defense. Auch Isaiah McDuffie hatte ein richtig gutes Spiel. Generell Riesenprops an die Defense. Wir stehen 2-1 mit 2 Siegen von Malik Willis. Hätte ich nicht gedacht. Und ich freue mich auf das Spiel gegen die Vikings. Das wird zum ersten Mal, was heißt, wird das ein Prüfstein? Also es wird ein Ding für die Vikings. Es wird ein wichtiges Spiel, richtungsweisend in der ganzen NFC North. Und ich habe mega Bock drauf. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.
Und damit kommen wir zu meinen Denver Broncos. Und nach 2 Wochen wirklich im Herzschmerz und echt großen Problemen ist es echt eine wohltuende Woche gewesen. 26-7 siegt man bei den Tampa Bay Buccaneers, die so ein bisschen eins der Teams der Stunde waren. Von daher echt ein positives Erfolgserlebnis. Hätten wenige mitgerechnet, haben auch wenige mitgerechnet, mich eingeschlossen vor dem Spiel. Bo Nix hatte sein erstes richtig gutes Spiel in der NFL. Das können wir festhalten. 25 von 36 Pässen hat er angebracht, 216 Yards, 6 Yards per Attempt, 8 First Downs. Das ist ordentlich. Das ist das, was man von Bo Nix und von einem Rookie-Quarterback in der Sean Payton-Offense sehen möchte. Nix war auch auf dem Boden wieder stark für 9 Runs, für 47 Yards, 1 Touchdown und insgesamt 6 erlaufene First Downs. Erlaufen ist ein gutes Stichwort. Ich hatte 3 große Dinge kritisiert in der letzten Woche von der Offense. Eins davon war das Laufspiel und das sah viel besser aus. Mit Tyler Beatty haben wir einen klaren Nummer 1 Rusher gehabt, 9 Rushes für 70 Yards, 7,6 Yards per Carry, ein richtig guter explosiver Run dabei gewesen, das sah richtig gut aus. McLaughlin konnte zwar Yards technisch nicht überzeugen, der zweite Running Back hatte aber immerhin den Touchdown. Wer leider immer noch untergeht, ist Javonte Williams, der fiel auch leider diesmal echt negativ auf im Lauf, im Pass war er eine gute und sichere Anspielstation ein paar Mal, aber im Lauf viel zu wenig Yards, ein Fumble am Ende. Das war einfach schwach. Das zweite, was ich angesprochen hatte, war das Receiving Game. Und auch hier sind die Leute abgesteppt endlich, so wie ich es mir gewünscht hatte. Cortland Sutton, 7 Catches für 68 Yards. Lil Jordan Humphrey, 6 Catches für 37 Yards. Leider kein Passing-Touchdown. Die Möglichkeiten waren da, hat am Ende nicht gereicht. Aber insgesamt muss man sagen, ein verbesserter Auftritt sowohl von der Running-Gruppe im Laufspiel als auch von der Receiving-Gruppe. Und auch das Play-Calling, was ich letzte Woche als zu statisch, zu langsam kritisiert hatte in den letzten beiden Wochen. Wir hatten viele schnelle, kurze Pässe, Screens, gute Reads für Bo, schnelle Reads für Bo, gute Run-Designs. Also es war insgesamt auch da eine 180-Grad-Wende zu dem, was vorher war. Wenn wir auf die gesamte Offense gucken, haben wir 352 Yards erlaufen, 2 von 4 Touchdowns in der Red Zone, 18 First Downs, aber nur 4 von 13 bei Third Down. Das ist natürlich nicht gut. Man hat wieder mal 51 Yards durch Strafen kassiert. Auch das muss man negativ anmerken. Und man muss bemerken, dass Bo Nix immer noch meistens Probleme hat, wenn er in der Pocket unter Druck gesetzt wird. Aber insgesamt war das hier offensiv ein sehr ordentlicher Auftritt. Und wer nochmal einen viel besseren Auftritt hatte als die Offense, das war die Broncos Defense. Die kriegt von mir eine 1+ für dieses Spiel. 7 Sacks von 7 verschiedenen Spielern an der Stelle. 2 Turnover, einmal die Interception von Safety Brandon Jones, einmal der Fumble von Brandon Jones, der ihn aufgenommen hat zuvor von Riley Moss, dem weißen Cornerback, dem einzigen kompetenten weißen Cornerback der Liga, geforced. Nur 1 Touchdown zugelassen gegen Baker Mayfield und Co. Nur 223 Yards zugelassen. Tampa Bay bei 3 von 11 bei Third Downs gehalten. Nur 91 Yards durchs Laufspiel zugelassen. Und was ich auch noch besonders wieder hervorheben möchte, Patrick Surtain. Einfach die 3. Woche in Folge, wo er einen klaren Nummer 1 Receiver der Liga rausnimmt. In dem Fall Mike Evans. Nur 2 Catches für 17 Yards. Also man muss insgesamt sagen, und einen habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Will Lutz möchte ich an der Stelle auch noch positiv erwähnen. Sicherer, verlässlicher Mann, 4 Field-Goal-Versuche, 4 Field-Goals, 12 Punkte aufs Board gebracht. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich ein sehr enges Spiel geworden, mit ihm ein sehr, sehr deutliches. So muss man am Ende zu den Broncos sagen, das war ein 180-Grad-Dreh auf allen Seiten des Balles, beziehungsweise bei der Defense einfach noch einen Schritt nach vorne. Das war ein sehr guter Auftritt, das hat Spaß gemacht. Erwarte ich jetzt, dass das jetzt die nächsten Wochen nahtlos so weitergeht? Nein, ich glaube, es wird auch immer wieder mal Spiele geben, die wir verlieren oder wo wir auch nicht gut aussehen oder wo Bo auch seine Probleme hat. Ich hoffe einfach, dass man jetzt auf den Sachen, die gut funktioniert haben, aufbaut, dass man jetzt gesehen hat, was funktioniert mit Bo und dass man das weiterführt und dass man dann auch die Spiele, die man verliert, vielleicht eng halten kann. Aber wenn Bo sich so weiterentwickelt, dann kann ich mit seiner Entwicklung sehr gut leben. Kommen wir abschließend in der Folge noch zu den schnellen Takeaways von mir. Tims schnelle Takeaways, 3 Stück. Der erste, Bryce Young und die Carolina Panthers, das wird es gewesen sein. Das wird das letzte Spiel letzte Woche gewesen sein von Bryce Young, nachdem Andy Dalton diese Woche übernommen hat. Die Panthers direkt zu einem 36 zu 22 Sieg so rum gegen die Las Vegas Raiders geführt hat. Er hat 26 von 37 Pässen angebracht für 319 Yards, 3 Touchdowns. Diese ganze Offense sah auf einmal fluide und klickend aus. Ich glaube, Bryce Young wird spätestens in der nächsten Offseason weggetradet werden. Kommen wir zum nächsten Take. Die Cleveland Browns, die 15 zu 21 gegen die New York Giants zu Hause verlieren, und die Jaguars, die hatten wir vorhin schon angesprochen, sind für mich aktuell keine Playoff-Teams und werden wahrscheinlich mit den Playoffs nichts zu tun haben, wenn da nicht ein großer Turnaround kommt. Die Steelers hingegen haben mir jetzt nach 3 Wochen gezeigt, dass sie mit dieser Defense in jedem Fall um die Playoffs mitspielen werden. Und mein dritter Take, die Dolphins sind ohne einen echten Quarterback, trotz der ganzen Waffen, trotz Mike McDaniel und so weiter. Nicht gut genug. Das hat die 3 zu 24 Niederlage bei den Seahawks gezeigt. Ich finde, man muss jetzt reagieren, man muss einen Quarterback reinholen. Vielleicht einen Bryce Young, wenn man ihn kriegt per Trade, aber ob der so die Lösung direkt ist, weiß ich nicht. Tyler Huntley hat man auf dem Practice Squad, vielleicht funktioniert es mit dem, vielleicht probiert man den mal aus nächste Woche. Sonst ist natürlich auch ein Ryan Tannehill noch auf dem Markt, vielleicht ist das auch eine Option. Kommen wir nochmal zu den restlichen Ergebnissen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben in dieser Folge. Die Indianapolis Colts gewinnen 21 zu 16 gegen die Chicago Bears. Die Steelers, wie schon eben gesagt, gewinnen 20 zu 10 gegen die Los Angeles Chargers. Die Saints verlieren 12 zu 15 im Duell der eigentlich heißen Teams gegen die Philadelphia Eagles. Die Seahawks schlagen Miami 24 zu 3. Die Cardinals verlieren nach hartem Kampf 13 zu 20 gegen die Detroit Lions. Die Dallas Cowboys scheinen auch dieses Jahr wieder eher Pretenders als Contenders auf den Super Bowl zu sein. Verlieren 25 zu 28 gegen die Baltimore Ravens. Beide Teams jetzt 1 und 2 im Rekord. Die Rams drehen in völlig wilder Manier ein Spiel gegen die San Francisco 49ers. Am Ende auf 27 zu 24. Und Kansas City hat mal wieder, ich kann es nicht anders sagen, Shiri Luck kriegt eine klare PI gegen sich nicht gepfiffen und gewinnt am Ende 22 zu 17 gegen die Atlanta Falcons. Das war's mit der Folge. Wenn ihr für den Peterman und den Brady abstimmen wollt und nicht wisst, wie ihr das macht, weil ich es am Anfang jetzt noch nicht gesagt hatte, geht über den Link in unserer Folgenbeschreibung, schaut auf unserem Insta vorbei. Da, sobald die Folge online ist, wird da auch die Abstimmung reinkommen. Da könnt ihr dann abstimmen. Gewinner wird dann wie gewohnt am Ende der Woche in unserer Preview-Folge erwähnt. Auch gerne ein Follow da lassen, damit ihr nicht verpasst, wenn die rauskommt. Sonst bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Woche 3 und wenn nicht, Kopf hoch. Und in Woche 4 wird bestimmt alles viel besser und wir sehen uns dann oder hören uns am Ende der Woche wieder, wenn wir wieder in gewohnter Manier zu dritt oder zu zweit zusammensitzen. Und ich sage für heute, das war's mit Undrafted, Leute, und das war's mit Woche 3 der NFL. Haut rein und ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.